Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Fellner Live. Die aktuelle Situation in Syrien, die betrachten natürlich viele Menschen in Sorge. Wie geht es dort weiter? Was bedeutet das auch geopolitisch? Und dazu zu Gast heute Dr. Nikolaus Stockhammer, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Terrorismus und Extremismusforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dr. Stockhammer, es ist sehr vieles unklar momentan in Syrien. Heute hat ein neuer Machthaber, nämlich Mohammed al-Bashir, zumindest einmal bis 1. März des kommenden Jahres hier die Übergangsregierung gebildet. Bis zum nächsten Jahr, 23 Millionen Menschen gehören Syrien an. Er selbst war Gouverneur in Idlib. Von dort ist ja diese HTS-Offensive auch losgegangen. Was bedeutet das denn jetzt für diesen Raum?
Also zum Ersten ist davon auszugehen, dass man in Syrien jetzt eine vorübergehende Stabilität zumindest mal anstrebt, natürlich auch langfristig, aber vorübergehend durch dieses Implementieren einer Übergangsregierung verstärkt diese Bemühungen in den Vordergrund stellt, eben auch diese Stabilität für möglichst viele Menschen sichtbar werden zu lassen, aber auch für die internationale Politik. Das ist ganz klar, es ist ein Zeichen nach außen. Es geht darum, auch ein wenig Selbstlegitimation zu betreiben von Seiten der Organisation Hayat Tahrir al-Sham, die natürlich als islamistische Organisation bezeichnet werden kann.
Das ist diese HTS.
Richtig.
Es gibt ja da viele Gruppen, vielleicht einmal eingangs, wer ist diese HTS, wer sind auch diese anderen lokalen Gruppen, die jetzt das Sagen haben?
Ja, natürlich muss man hier sehr weit ausholen. Also Syrien ist seit einigen Jahren, seit rund länger als 10 Jahren, umkämpft. Das Assad-Regime konnte sich im Nachklang an diese Bemühungen des Islamischen Staats, des sogenannten Islamischen Staats, das Kalifat in Syrien, im Irak auszurufen, ein wenig konsolidieren, aber auch nur regional beschränkt. Das heißt, es gab immer wieder Geplänkel mit Rebellen, es gab immer wieder auch Macht Auseinandersetzungen in gewissen Regionen des Landes. Das heißt, das Assad-Regime war eigentlich schon über die letzten Jahre sehr reduziert räumlich und hat ein gewisses Potenzial gehabt, natürlich was die Unterstützung betrifft von Seiten Russlands und des Iran. Aber am Ende des Tages war die Reichweite jetzt nicht mehr dieselbe wie vor 2014 etwa.
Es gibt ja hier sehr viele Player. Es gibt nicht nur Gruppen. Ja. Wir haben jetzt den Namen von dem Mann gehört, der jetzt einmal in dieser Übergangsregierung vorne ist. Es wird aber auch viel in den letzten Tagen über Al-Golani oder Julani, wird auch ausgesprochen, geredet. Der kommt ja ursprünglich von der Al-Qaida und dem IS. Es ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Was ist er denn jetzt? Ist er ein Technokrat? Ist er ein Terrorist? Ist er beides?
Also natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieser Mann eine Vergangenheit, wie Sie gesagt haben, bei Al-Qaida hatte, auch einschlägig festgesetzt wurde und in Haft befindlich war, auch immer wieder für Aufsehen gesorgt hat, für islamistische Parolen und auch Personen hier angestachelt hat zu gewissen Gewalttaten. Die Frage ist, welche Rolle ihm die internationale Staatengemeinschaft zuerkennen wird. Was klar ist, ist, dass man jetzt auch in den ganzen Krisenstäben und Analyseapparaturen überlegen muss. Jetzt sind Fakten geschaffen worden, relativ schnell. Man hat ein Regime beseitigt, das in den Augen vieler eigentlich noch relativ stabil gewesen war in den letzten Monaten. Und das ging in einer Eileswindgeschwindigkeit. Das heißt, man muss jetzt hier auch versuchen zu schauen, wie kann man mit diesem Akteur eine Gesprächsbasis finden. Auch die Frage, wird man diese Gruppe international anerkennen? Es schwebt einigen das Negativbeispiel der Taliban in Afghanistan vor, wo man ganz klar sieht, man hat hier grobe Versäumnisse zu verzeichnen gehabt. Also insgesamt ist die Lage in Syrien relativ unklar, auch gewissermaßen instabil. Und gerade die westlichen Staaten müssen jetzt überlegen, wie sie jetzt gegenüber solchen neuen Machtverhältnissen sich positionieren wollen.
Auf die Staaten kommen wir natürlich noch. Noch eine Frage zu ihm, zu Al-Golani. Er selbst hat ja gesagt, er will keinen Islamismus, wie ihn die IS hat. Also er will keine Untertanen versklaven, auch keinen Dschihad. Jetzt gibt es aber einige seiner Mitstreiter aus der HTS, die meinen, die Taliban, die Sie auch schon angesprochen haben, seien ein Vorbild. Was würde das denn gerade jetzt auch für Frauen und Minderheiten bedeuten? Wir alle kennen ja die Lage in Afghanistan.
Ja. Also Sie sprechen es an, es wäre sicherlich nichts Anzustrebendes für Minderheiten und für Frauen. Was ganz klar ist, dass so ein Staatsprojekt, das eine als doch terroristisch zu qualifizierende Miliz, zumindest aber islamistische Miliz, vorantreibt, nicht fortschrittsorientiert sein kann, auch auf einem Grundsatz des Einzementierens nach radikal-islamistischen Auslegungen von Prinzipien vorangestellt wird. Also ich sehe hier wenig Potenzial für eine progressive Regierung, eine weltoffene Regierung, die liberale Grundsätze einhalten wird und sich daran orientieren wird, sondern eher wird der Versuch derjenige sein, man wird zwar Transferleistungen erbringen, man wird eine Art quasi staatliches Projekt eben vorantreiben, wie auch die Taliban in Afghanistan zu Beginn. Und die Parallelen sind frappierend. Wenn man sich zurückerinnert, 2021, als die Taliban die Macht übernommen hatten, hat es zuerst nicht so schlimm ausgesehen und hat sich dann sukzessive verhärtet. Das hat mit Machtkonsolidierung zu tun. Und ich würde ganz klar davon ausgehen, dass auch in Syrien eine ähnliche Dynamik vonstatten gehen könnte.
Weltoffen und liberal, was zu befürchten ist, was es wahrscheinlich nicht geben wird, ist auch immer mit Wahlen verbunden. Mhm. Ist Syrien reif für Demokratie? Die haben ja das unter der Herrschaft von Assad und seinem Vater eigentlich so nie erlebt.
Also ich denke, jedes Land der Welt wäre grundsätzlich reif für Demokratie und auch Demokratie ist für die meisten Menschen auf der gesamten, am gesamten Globus erstrebenswert. Die Frage ist nur, wird ihnen diese Demokratie ermöglicht? Werden das echte, freie Wahlen sein, geheime Wahlen sein? Und wenn ja, wird dann nachher sozusagen die Auszählung auch ordentlich vonstatten gehen? Also es gibt so viele Fragezeichen und überhaupt wird eine andere Partei zugelassen. Also selbst diese Fragen, und Syrien ist ja auch bekannt dafür, dass es hier natürlich verschiedene Interessenslagen und Gruppierungen gibt. Also es ist, man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Mhm. Vieles noch relativ nebulös.
Nebulös, ja. Und es gibt jetzt schon von diversen Staaten natürlich auch Meinungen, was sein könnte. Anthony Blinken aus den Vereinigten Staaten, der Außenminister, der warnt heute vor einem Widerstarken des IS und sagt, sie würden sich sichere Häfen schaffen. Ist zu befürchten, dass sich Protagonisten des IS dann tatsächlich auch durchsetzen?
Also diese Gefahr würde ich auch unterstreichen, zumal man ja auch gerade in Afghanistan gesehen hat, obwohl sich die Taliban sehr breit festsetzen konnten, blieben immer Nischen für den IS übrig und der derzeit wesentliche IS-Ableger, eben IS Khorasan-Provinz, der uns im Westen am meisten beschäftigt gegenwärtig, konnte aus dieser Dynamik heraus sich entfalten, auch aus dem Abwehrkampf quasi gegen den großen Besatzer, gegen die Taliban. Und es ist Ähnliches denkbar. Also der IS hat nie die Präsenz in der Region, zumal in Syrien, verloren. Der IS hat immer kleine Rückzugsorte für sich reklamieren können. Also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus groß. Und ein Punkt, den man absolut nicht vergessen darf, ist, dass natürlich einige ehemalige IS-Kämpfer bzw. deren Nachkömmlinge in diversen Flüchtlingslagern im Land noch immer kaserniert sind oder sozusagen eingesperrt sind. Das heißt, wenn es hier zu einer großen Freilassungswelle, entweder erzwungen oder freiwillig durch die kurdischen Betreiber kommen könnte, hätte das auch fatale Auswirkungen auf die regionale Sicherheit zuerst und vielleicht durch Migration auch für Europa.
Mhm. Jetzt ist ja auch ganz interessant, diese geopolitische Achse, die es gibt, beispielsweise auch mit dem Iran. Mhm. Was bedeutet denn dies jetzt auch für die Player dort vor Ort und für die Auseinandersetzungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat?
Ja. Der Iran hat versucht, Macht in diese Region zu projizieren, indem er seit jeher das Assad-Regime unterstützt hat. Auch Russland hat seine eigenen Interessen dort durch diese Marinebasis in Tartus. Man erinnert sich auch während der Hochphase des Kriegs in Syrien, wie viele von diesen Akteuren dort auch präsent waren, entweder direkt mit Militär oder auch im Hintergrund unterstützt haben. Man sieht, die Konsequenz auch daraus ist, dass der Iran durchaus einen Rückschlag erfahren hat, einen relevanten Rückschlag. Russland vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß. Russland hat auch andere Prioritäten, eben weiterhin die Front in der Ukraine. Aber man wird auch beobachten müssen, wie sich die USA dort positionieren werden, zumal ja auch hier einige Problemlagen noch relevant sind, die die Sicherheit im Nahen Mittleren Osten nachhaltig prägen werden, die auch im Interesse der USA sind, sprich die Lage in Israel, aber auch darüber hinaus. Das heißt, dieses Konfliktfeld wird weiterhin ein zentraler Attraktionspunkt bleiben, würde ich sagen.
Und wer aus Ihrer Sicht profitiert momentan von diesem Machtwechsel am meisten?
Ja, da kann man natürlich geflissentlich diskutieren, aber so wie es jetzt primär aussieht, ist die Türkei einer der wesentlichen Profiteure, weil die Türkei jetzt auch durch diesen Regimewechsel möglicherweise eigene Interessen dort stärker vorantreiben kann. Stichwort Kurdenthematik. Die Türkei auch die eigene Rolle nochmal vielleicht stärker profilieren kann, was den Gatekeeper nach Europa betrifft, die Rolle der Türkei in der NATO als auch eben aus dieser Gatekeeper-Funktion heraus ein Sicherheitsgarant in der Region, als der sie sich selber verstehen, ob sie das einnehmen wollen und werden, wird man beobachten. Und natürlich hat Israel vielleicht auch zu einem gewissen Grad durch das Zurückdrängen des Iran möglicherweise ein wenig an Potenzial gewonnen in der Region, auch ein wenig an eigener Sicherheit von außen gesehen.
Israel hat ja auch seit gestern mehrere Militärsysteme und strategische Waffensysteme angegriffen. Es sollen bis zur Mittagszeit über 300 gewesen sein. Auch die gesamte Luftwaffe soll ausgeschalten worden sein. Jetzt gibt es dann auch noch diese Pufferzone. Das Ganze hat eine lange Vorgeschichte noch mit dem Sechstagekrieg und seit 1974 den Golanhöhen. Wie wird sich das Ganze auch für Israel auswirken? Jetzt hat man schon gehört, dass die Vereinten Nationen ja nicht allzu erfreut darüber sind.
Ja, aber da denke ich, spielen mehrere Faktoren mit aufgrund der Konstellation in den Vereinten Nationen, die traditionell eher israelkritisch waren in der Auslegung von unterschiedlichen politischen Entwicklungen und nicht nur zuletzt jetzt seit dem 7. Oktober 2023, ist das jetzt wahrscheinlich nicht der zu wertende Punkt. Das Entscheidende ist, wie Israel strategisch vorgehen wird in Syrien, welche Unterstützung Israel auch durch einen kommenden US-Präsidenten Donald Trump erfahren wird in der Region und davon abhängig auch, wie Tatsachen geschaffen werden, was Grenzverschiebungen, allfällige oder sonstige territoriale Aspekte betrifft, die Israel sicherlich strategisch für Israel strategisch von Bedeutung sein können. Ja.
Jetzt war heute auch zu lesen, dass zahlreiche internationale Geheimdienste im Land, nämlich in Syrien, nach wie vor Restbestände chemischer Waffen vermuten. Was hieße das denn, wenn die in falsche Hände geraten von Rebellen, die damit vielleicht andere Dinge noch anstellen könnten?
Natürlich wäre das fatal, aber auch hier zeigt die Erfahrung aus vorangegangenen Konfliktkonstellationen, dass es sozusagen ein kleinstes gemeinsames Interesse unterschiedlicher Akteure in der Region ist, sicherzustellen, dass das nicht passiert. Also das wäre sozusagen auf der Rechnung vieler, auch der Türkei oder Israels oder der USA, je nachdem, wer dort präsent ist vor Ort mit geheimdienstlichen Strukturen sicherzustellen, dass substaatliche Akteure nicht Zugang zu solchen Waffen bekommen. Aber man kann es nie per se ausschließen und das birgt immer ein gewisses Restrisiko in sich, klarerweise.
Ein Risiko besteht natürlich auch für viele Minderheiten, die es gibt, speziell auch Christen. Da befürchten jetzt viele, wenn die Falschen sich dauerhaft dort ans Ruder kommen, dass diese Menschen tatsächlich auch verfolgt werden könnten. Wie sehen Sie diese Einschätzungen?
Das ist ein ernsthaftes Risiko. Man muss auch bei aller Kritik am Assad-Regime sagen, dass in diesem Aspekt, was die christlichen Minderheiten zum Beispiel betrifft, eine doch relativ liberale Politik die letzten Jahre oder fast Jahrzehnte zu beobachten gewesen ist. Im Falle einer Umsetzung der Pläne dieser islamistischen Regierung, die jetzt das Sagen hat, würde ich das nicht mehr in dieser Form sehen, hat aber auch natürlich den Aspekt im Hintergrund, wie die internationale Staatengemeinschaft dort eingreifen kann. Ich denke, dort mehr als in Afghanistan. Das heißt, in Syrien wird man nicht so ein abgehobenes Regime implementieren können wie in Afghanistan, weil einfach die Zugänge andere sind, auch räumlich gesehen, geografisch, und man dort sehr wohl abhängig ist von einem gewissen Ausmaß an internationaler Zusammenarbeit.
Die Vorgänge in Syrien beschäftigen natürlich auch Europa schon seit vielen Jahren. Deutschland, Großbritannien, die Schweiz, Italien oder auch Österreich haben jetzt einmal die Asylverfahren ausgesetzt. Ist das eine gute Entscheidung? In Österreich wird vor allem damit argumentiert, dass man nicht weiß, mit wem man dann tatsächlich auch sprechen wird bei diesen rechtlichen Aspekten.
Also ich halte es auf jeden Fall für richtig, weil man gerade nach solchen großen Umstürzen immer die Lage vor Ort, die sicherheitspolitische Lage neu bewerten muss. Nicht nur, um zu wissen, mit wem man dann verhandelt, sondern auch zu sehen, ist diese Bedrohung, die diese Flucht ausgelöst hat in der Vergangenheit, noch immer im selben Ausmaß da oder gibt es hier andere Möglichkeiten, Motivlagen? Von daher ist eine kontinuierliche Neubewertung sinnvoll. Es ist auch sinnvoll zu überlegen, kann man mittelfristig vielleicht Personen, deren Aufenthaltstitel darauf beruht, dass sie quasi vor dem Assad-Regime geflüchtet sind, dann wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurückbringen oder begleiten sogar. Aber was, denke ich, sehr schwierig sein dürfte, wäre quasi eine Art Abschiebeprozedere zu implementieren, wo die Gefahr dann sehr hoch ist, dass das dann von den Gerichten wieder rückgängig gemacht wird, je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber es könnte doch eine gewisse Chance sein, hier bei dem Migrationsthema etwas in eine Richtung zu bewegen, wo man das besser abfedern wird
können. Wir werden das auf alle Fälle in den kommenden Wochen und Monaten natürlich ganz genau verfolgen. Herr Dr. Stockhammer, vielen Dank für Ihr Kommen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Soweit also Dr. Nicolas Stockhammer bei uns bei Fellner Live und wir sind nach einer kurzen Werbepause gleich wieder für Sie zurück.